Langsam und deutlich zu sprechen. Beim Deutlichen hilft mir hoffentlich die Technik. Beim Langsamen muss ich mich immer wieder bemühen. Wenn ich zu schnell spreche, ruhig ein Zeichen geben, dann bremse ich wieder. Es ist gegen meine Natur, langsam zu sprechen, aber ich will das wirklich versuchen. Ich habe heute einen Text gewählt, der eigentlich gepredigt wird nach Weihnachten, meistens so 28. Dezember oder so, weil in dem Text das Jesuskind schon da ist. Ich habe trotzdem diesen Text gewählt, weil ich denke, hier etwas beschrieben wird, was gut passt in unsere Zeit, nämlich das Warten auf Jesus, auf die Ankunft Jesu. Das ist also eigentlich ein Text, der auch meines Erachtens sehr, sehr gut zu Beginn der Adventszeit passt. Und ich habe zwei Aspekte, die ich gerne mit Ihnen zusammen jetzt in den nächsten noch 29 Minuten darauf eingehen möchte. Und das ist einmal, dass hier in diesem Text, der zum Sondergut des Lukas-Evangeliums gehört, der steht also nur im Lukas-Evangelium, nirgendwo sonst, da wird hier in wunderbarer Weise, wie ich finde, der Übergang vom Alten zum Neuen Bund geschildert. In vielen, vielen kleineren Details sind hier verschiedene Dinge miteinander verflochten, die ich gleich noch so ausarbeiten werde, wo deutlich wird, dass hier etwas Altes geht, etwas Neues kommt, aber Kontinuität gewahrt bleibt. Und das Zweite, wir haben eben gesungen, komm her, komm mein Christkind, oder mein Herzenstür dir offen ist, jetzt habe ich es nicht so schnell parat, mach hoch die Tür, da kommt im letzten Vers, letzte Strophe, mein Herzenstür dir offen ist. Das ist das Zweite, worüber ich mit uns nachdenken möchte. Wie sieht ein auf die Ankunft Jesu ausgerichtetes Herz aus? Wie bereitet Gott ein Herz vor, das auf Jesus wartet? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man das tut. Jetzt zunächst erstmal zu dem Übergang zwischen alt und neu. Hier bringt Lukas geht auf verschiedene Dinge ein, die deutlich machen, dass hier etwas Neues geschieht, aber im Einklang mit dem Alten. Das Erste, was er uns deutlich machen möchte, ist, es findet ein Übergang statt im Einklang mit den Gesetzen des Alten Bundes. Das sieht man, wenn man sich anschaut, was er alles in diesen Text hineinflechtet, mit Hinweisen auf die Wahrung der gesetzlichen Vorschriften. Da heißt es in Vers 21 bis 24, und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, hier ist ein Hinweis auf das Gesetz, man musste das vom Gesetz her tun, gab man ihm den Namen Jesus. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn. Und dann im Vers 27, um für ihn, Jesus, zu tun, was den Brauch des Gesetzes verlangt. Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn. Dieser Text ist voll durchzogen, von Anfang bis zum Ende eingerahmt und in der Mitte auch auf Hinweisen, dass alles geschieht hier nach dem Gesetz. Und ich denke, dass Lukas da eine wichtige Absicht mit hatte, dass er das so schreibt. Lukas selber war kein Jude und er schreibt den Brief auch an einen Nichtjuden, nämlich an Theophilus. Das wird im ersten Kapitel gleich zu Beginn des Lukas-Evangeliums gesagt. Da schreibt er an einen römischen Beamten etwa 80, 90 nach Christus. Und das war eine Zeit, in der schon zunehmend Differenzen zwischen dem immer stärker und kräftiger werdenden Christentum und dem Judentum deutlich wurden. Und ich denke, dass hier Lukas ganz deutlich machen möchte, mit diesen vielen, vielen Hinweisen auf das Einhalten der gesetzlichen Vorschriften, ist, dass das Neue, was jetzt hier geschieht, sich nicht gegen das Gesetz wendet, sondern im Einklang mit dem Gesetz steht und dass Jesus hier nicht sozusagen in einer Revoluzzerfamilie groß wird, sondern in einer Familie groß wird, die das Gesetz beachtet und der auch im Gesetz, im jüdischen Gesetz verankert ist und auch dort so erzogen ist. Und ich denke, das ist eines, was wir sehen können. Es beginnt etwas Neues, aber nicht im Streit mit dem anderen, nicht wie bei einer Revolution. Politische Revolutionen enden oft damit oder beginnen oft damit, dass alles Alte verworfen wird. Das ist hier überhaupt nicht der Fall, sondern hier wird etwas Neues begonnen, aber im Einklang mit dem Alten. Und das steht auch völlig im Einklang mit dem, was Jesus später sagt. Er sagt hier jetzt ein Beispiel aus Lukas 16. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Also Jesus macht das auch mal deutlich. An anderer Stelle sagt er auch noch, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Also hier bewahrheitet sich schon in den ganz frühen Tagen, als Jesus erst 8 Tage alt ist, bewahrheitet sich schon, was er später sagt, nämlich, dass er das Gesetz einhält und nicht nur einhält, sondern in vollem Maße erfüllt. Und er weist aber auch gleich, oder in dem Vers, den ich eben zitiert habe, wenn man da einen Vers vorher liest, dann steht dort, das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündet. Hier wird auch deutlich ein Übergang. Jesus macht deutlich, dass das der alte Bund zu Ende ist. Johannes ist der letzte Prophet im alttestamentlichen Sinn. Und etwas Neues beginnt, eine neue Art der Verkündigung beginnt, ein neues Reich beginnt. Und das wird auch, das macht uns Lukas deutlich, indem er einmal auf die Gesetzesvorschriften verweist. Und das Zweite, was er hineinflechtet, ist, dass hier sozusagen Jesus, oder nicht, also dass Jesus hier sozusagen durch die besten Repräsentanten des alten Bundes begrüßt wird. Lukas stellt uns hier und auch schon im ersten Kapitel einige Menschen vor, die in gewisser Maßen sozusagen die Creme des Alten Testamentes sind. Sie sind die besten Repräsentanten des Alten Testamentes. Das macht er deutlich, indem er durch die Biografien, die er hier bringt, und zwar, ich habe jetzt hier nochmal Zacharias und Elisabeth, die ein paar Verse vorher auch beschrieben wurden, auch mit hineingenommen. Und zwar schreibt er über Zacharias und Elisabeth, beide waren aber gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Von Simeon wird gesagt, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Und Hanna wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Hier werden Menschen beschrieben, wie ich es eben schon sagte, die repräsentieren den alten Bund, das Alte Testament in der bestmöglichen Form. Das sind Heilige im alttestamentlichen Sinne vor Gott. Und diese Menschen kommen hier zusammen im Tempel, zumindest Simeon und Hanna, zur gleichen Zeit. Und noch etwas flechtet Lukas in die Biografie dieser Leute mit ein. Das mag uns wie ein Zufall erscheinen. Ich persönlich glaube, dass das auch ein Zeichen Gottes ist, was er uns mitgibt. Nämlich, wenn wir uns diese vier nochmal betrachten, haben sie noch etwas anderes gemeinsam. Sie waren alle alt. Die Eltern Jesu waren jung, ein neues Baby wird geboren. Die Menschen, die hier zusammenkommen, sind alles alte Menschen. Ich denke, da wird auch deutlich nochmal, dass hier eine Ära zu Ende geht. Hier geht etwas dem Ende entgegen. Zum Beispiel heißt es hier Zacharias und Elisabeth und beide waren im fortgeschrittenen Alter. Bei Simeon heißt es, dass er den Tod nicht sehen werde, da ist von seinem Tod die Rede. Später sagt er, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden. Hier ist ganz offensichtlich ein Mensch ganz am Ende seines Lebens, dessen letzter Wunsch, der auch in Erfüllung geht, der ist Jesus, den Messias noch einmal zu sehen. Auch ein sehr alter Mensch. Und von Hanna wird es auch explizit gesagt, sie war hochbetagt und eine Witwe von 84 Jahren. Also zusammengefasst sieht man hier, die besten Repräsentanten des Alten Testamentes kommen hier zusammen, begrüßen das Jesuskind und ihre Zeit geht zu Ende. Damit geht auch ein Stück weit das Alte Testament zu Ende. Und das wird auch deutlich, finde ich, ganz besonders in diesem, wenn ich mir das so bildlich vorstelle, wie hier Simeon, als die Eltern das Kind hineinbrachten, da kam er, Simeon, und nahm es auf seine Arme. Hier wird richtig deutlich, wie gewissermaßen, ich will nicht sagen ein Staffelstab übergibt, aber wie gewissermaßen das Alte, die alten Repräsentanten des alten Bundes das Neue in Empfang nehmen, darauf gewartet haben, es begrüßen, und er nimmt hier dieses Baby in die Arme. Und zusammen in diesen Gegebenheiten werden uns auch einige Prophetien genannt. Das heißt, der Übergang vom Alten zum Neuen ist ein Stück weit kontinuierlich, unter anderem auch, weil hier jetzt Prophetien des alten Bundes in Erfüllung gehen. Ich bringe nur ein Beispiel. Das, was Simeon sagt, ist voll von Bezügen, in erster Linie zum Jesaja-Brief. Das kann ich jetzt nicht auf alles eingehen, aber vielleicht ein Beispiel nur, wo Simeon sagt, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und fast jedes Wort finden wir in Jesaja wieder. Oder auch in anderen Stellen, die ich hier nicht alle wiedergegeben habe. Zum Beispiel in Jesaja 52, 10. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen. Also hier nochmal wieder dieses vor den Augen aller Heiligen und von allen Enden der Erde. Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Da ist alles das aufgegriffen, was Simeon hier sagt. Es geht, und er bezeugt ja, meine Augen haben das gesehen. Und auch die, was am Anfang die ersten Judenchristen noch nicht so realisiert haben, dass das, was hier geschieht, nicht das in Israel beginnt, aber für die gesamte Welt später gilt. Dass wir jetzt hier als Nichtjuden hier sitzen, 2000 Jahre später, haben wir zu verdanken, dass Jesus von Anfang an auch vorhatte, dass Gott von Anfang an vorhatte, mit Israel beginnend sein Evangelium über die gesamte Erde auszubreiten, über die gesamte Welt. Diese Vision hat Simeon gehabt, und damit zitiert er aber auch schon bereits Offenbarungen, die Jesaja hatte, bis an die Enden der Erde oder zum Licht für die Heiden. Das heißt, der alte Bund, der neue Bund beginnt in Erfüllung der Prophetien des alten Bundes. Und noch einen Schritt weiter, bei dem Übergang wird auch deutlich, oder werden auch Prophetien ausgesprochen für den neuen Bund hinein. Also es beginnt was Neues, aber kontinuierlich. Es ist Konformität da und ein Übergang da, eine Weiterführung, kein Bruch mit dem Alten. Und das sieht man auch an den Prophetien, die hier Simeon mitgibt, die für die nie kommende Zeit sind. Simeon sagt in Vers 34, dieser, spricht über Jesus, ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Diese Dinge finden wir im Neuen Testament wieder. Das hat sich erfüllt, was Simeon hier sagt. Paulus schreibt zum Beispiel im Römerbrief, denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Hier ist, ich spreche ja von Juden, die mit der Botschaft vom Kreuz nicht klargekommen sind und widersprochen haben und teilweise auch zu Fall gekommen sind. Und das ist genau das, was Simeon vorhergesagt hat. Oder wenn Paulus an die Korinther schreibt, wir verkündigen Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Da ist genau das in Erfüllung gegangen, was Simeon prophezeit hat, dass Jesus auch zum Eckstein für manche wird, zum Stolperstein für manche und auch etliche an ihm scheitern werden. Und in diese ganzen Begebenheiten, von dem, was Lukas über das Gesetz schreibt, was er über Simeon und Hanna schreibt, ist noch etwas anderes, ganz, ganz Wichtiges hineingeflochten, und zwar das Wirken des Heiligen Geistes. Ich glaube, ich bin hier jetzt ein bisschen aus dem Takt geraten. Machen wir noch eins weiter. Das Wirken des Heiligen Geistes. Ne? Dieser Übergang, der hier geschildert wird, der wird letztendlich koordiniert, gewissermaßen die Regie führt hier der Heilige Geist. Das wird deutlich bei all den vielen Hinweisen von Lukas auf das Wirken des Heiligen Geistes. Er schreibt zum Beispiel, und wenn es jetzt um Simeon geht, heißt es, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hatte. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und von Hanna heißt es, auch diese trat zur selben Stunde hinzu und pries den Herrn. Hier ist jetzt nicht explizit vom Geist die Rede, aber wir dürfen davon ausgehen, dass auch sie vom Heiligen Geist geführt wurde, weil es ja unwahrscheinlich ist, dass alle die Menschen hier zur selben Zeit am selben Ort zusammenkommen. Das ist sicher kein Zufall. Und bei Jesus heißt es, das Kind wuchs und wurde stark im Geist. Das heißt, diese ganze Begebenheit ist vom Geist gesteuert und wir können hier, denke ich, einige wunderbare Dinge lernen, wie der Geist Gottes führt. Und das, was ich persönlich interessant finde, ist, dass hier diese Art, wie der Geist wirkt, eigentlich kaum unterscheidbar ist von der Art, wie im Neuen Testament der Geist wirkt. Hier heißt es zwar immer, der Geist war auf ihnen, das ist so typisch für die Beschreibung des Alten Testaments, der Geist war auf ihnen, im Neuen Testament heißt es, der Geist war in ihm. Das ist ein kleiner Unterschied, aber im Grunde wirkt der Geist hier bereits neutestamentlich, möchte ich mal so sagen. Und wenn man, Lukas war ja auch derselbe, der vom Pfingstfest berichtet hat, und die Formulierung, die er benutzt, wenn er über Pfingsten schreibt, die tauchen auch hier bereits auf. Also es ist jetzt nicht ein anderer Geist, ein alttestamentlicher Geist, der hier wirkt, sondern hier wirkt der gleiche Geist Gottes. Und er wirkt auch in einer Weise, wie wir das heute auch kennen. Das heißt, der Heilige Geist beispielsweise führt Menschen ganz konkret zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort zusammen. Ich kenne Zeugnisse von Christen, die sagen, der Geist Gottes hat mir gesagt, geh dort und dahin und mache dies und das. Und tatsächlich gingen sie dann hin und dann passte das genau hinein. Das war genau die Situation vorbereitet, wie ihnen das beschrieben wurde. Also der Geist kann auch uns konkret, jeden Einzelnen von uns, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort führen. Er kann auch Zusagen machen, auf die man sich verlassen kann. Ne? Worauf Simeon gewartet hatte, das war ihm vom Heiligen Geist zugesagt worden und er konnte sich darauf verlassen. Auch heute kann der Geist Gottes uns Zusagen machen, auf die wir vertrauen dürfen. Und was ich ganz besonders finde hier, der Heilige Geist zeigt den Menschen, die hier beteiligt sind, Bedeutsamkeiten auf, die anderen verborgen bleiben. Sogar den eigenen Eltern war verborgen, was Simeon in dem Kind gesehen hat. Das heißt ja, Maria oder sie, und sie wunderten sich über das, was er sagte. Also den eigenen Eltern war verborgen blieb erstmal verborgen, was Simeon und Hannah deutlich gesehen hat, nämlich wer Jesus wirklich ist. Und das kann der Heilige Geist zeigen. Für viele war das sicher ein ganz normales Kind im Tempel. Das war üblich, dass 8 Tage alte Babys dort dargebracht wurden. Viele haben sicher das Kind gesehen, aber nur ganz, ganz wenige haben begriffen, wer hier gekommen ist. Und das ist Wirken des Heiligen Geistes. Das kriegt man nicht von alleine hin. Diese Augen aufzukriegen für das Bedeutsame, für geistlich bedeutsame Dinge, das kann nur der Heilige Geist wirken. Und wir sehen auch an der Biografie, an dem wie Hannah und Simeon beschrieben worden sind, dass der Geist auch ein ganzes Leben prägen kann. Diese Menschen waren ja nicht die ganze Zeit, wie soll ich sagen, rechtschaffen und dann als Belohnung haben sie am Ende den Heiligen Geist bekommen, sondern der Heilige Geist hat ja in ihnen gewirkt. Und sie haben dieses Leben, was sie gelebt haben, gelebt, weil sie den Geist Gottes auf sich hatten. Und der Heilige Geist gewährt hier eine Kontinuität. Also der Geist, der im Alten Testament, vor allem hier am Ende, sozusagen in den letzten Repräsentanten des Alten Bundes wirkt, ist der gleiche, der weiterhin in Jesus wirkt, in uns wirkt. Und das ist der Heilige Geist Gottes, der hier bereits deutlich am Werk ist. Und der Heilige Geist hält Menschen wach für die Ankunft des Herrn. Das ist ja nicht so simpel, dass man das immer im Blick hat. Und hier waren Menschen, obwohl sie hochbetagt und alt waren, die waren wach. Die waren zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und wussten, was passiert. Und damit möchte ich zum zweiten Aspekt kommen, der in dieser Geschichte steht. Nämlich, es geht um das auf die Ankunft Jesu gerichtete Herz. Die Frage, die sich stellt, ist ja, muss ein Herz beschaffen sein, dass es auf die Ankunft Jesu überhaupt wartet? Und wie kann Gott uns vorbereiten, dass wir sozusagen ein Adventherz bekommen, ein Herz, das sehnsüchtig auf Gott wartet? Und wenn wir da Antworten suchen, denke ich, sind wir in diesem Text gut beraten, wenn wir uns schauen, was Hannah und Simeon gemeinsam hatten. Die Frage ist, also wie kann ein Herz vorbereitet werden, Jesus zu sehen als den, der er wirklich ist und nicht nur als das Christkind oder als ein Baby. Und die Frage ist also, warum eben Hannah und Simeon, warum gerade die? Gäbe da verschiedene Möglichkeiten, sie müssen ja irgendwas dann gemeinsam haben. Das erste wäre das Alter. Da wissen wir sofort, das kann es nicht sein. Wir wissen, der Geist Gottes, das Wirken des Geistes Gottes ist nicht assoziiert mit dem Alter einer Person. Also der Geist Gottes kann in jungen Menschen genauso wirken wie in Alten oder auch in Alten nicht wirken, wie auch immer. Also es gibt keine Korrelation zwischen Wirken des Heiligen Geistes und dem Alter einer Person. Das kann es also nicht sein. Das zweite wäre, dass man sagt, ja, die hatten einen ähnlichen Lebensstil. Auch das, denke ich, ist hier nicht der Grund, warum gerade die beiden hier gewählt wurden, weil, wie ich eben schon sagte, der Lebensstil eines Menschen, die Art, wie er auch vor Gott wandelt, ist bereits eine Frucht des Geistes. Der Geist wirkt das und nicht andersrum, wenn man genügend oft in den Tempel geht, dann hat man auch einen Anspruch auf den Heiligen Geist und es ist genau andersrum. Das ist bereits Frucht des Geistes, die hier meines Erachtens sichtbar wird. Die beiden haben aber noch etwas anderes gemeinsam. Und das ist hier ausgedrückt an zwei Stellen im Lukas, in diesem Kapitel 2, da heißt es über Simeon, er wartete auf die Rettung Israels. Und bei Hannah heißt es, sie sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Offensichtlich waren noch andere Personen zur Stelle. Ich gehe mal davon aus, dass Simeon und Hannah selber auch auf die Erlösung Israels und Jerusalems warteten. Von Simeon ist es gesagt, von Hannah nicht. Aber dadurch, dass sie zu Leuten sprach, die auf ihn warteten, denke ich, gehörte auch sie selber dazu. Das heißt, hier sind Menschen da, die sehnen sich nach Rettung und Erlösung. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt, um den es hier geht, wenn es um die Frage geht, was kann mein Herz offen machen für Jesus? Und da ist, denke ich, wichtig, dass man auf Rettung und Erlösung wartet. Also, Gott bereitet das Herz auf die Ankunft. Das ist jetzt mal so eine Behauptung von mir. Ich gehe gleich nochmal darauf ein. Ich behaupte jetzt mal, Gott bereitet das Herz auf die Ankunft Jesu vor, indem er eine Sehnsucht nach Rettung und Erlösung wachruft. Und das bezieht sich auf alle drei Ebenen der Ankunft Jesu. Wir wissen, dass wir, wenn wir von Advent reden, wenn wir von Jesus reden, dass er wiederkommt, dann meinen wir da drei Ebenen. Das eine ist seine erste Ankunft. Die ist für uns retrospektiv gewissermaßen. Dem gedenken wir jedes Jahr, wenn wir Weihnachten feiern, da geht es um die Ankunft als der verheißene Messias. Und wie ich schon eben sagte, auch die ist damals schon vor 2000 Jahren, würde ich mal so grob schätzen, 95% der Beteiligten von 95% der Anwesenden gar nicht erkannt worden. Der Tempel war sicher voll von Menschen, von denen die wenigsten Jesus gesehen haben, wie er ist, sondern einfach nur eines von vielen Kindern, die dargebracht werden. Und die Ankunft Christi bezieht sich als nächstes findet in der Gegenwart statt, nicht nur retrospektiv, sondern auch gegenwärtig. Und Jesus will in unserem Herzen persönlich ankommen. Er will unser persönlicher Erlöser und Heiland werden. Nicht nur in der Adventszeit, aber vielleicht können wir gerade die auch nutzen, um über diese Dinge neu nochmal nachzudenken. Und natürlich, wenn wir von Ankunft reden, wenn wir an Advent, an Wiederkommen Jesu denken, dann denken wir auch an das zweite Kommen Jesu, wenn er als endgültiger Herrscher kommt. Ja, was die erste Ankunft betrifft, ist es genau wie damals. Viele sehen das Baby, das Christkind, aber nur wenige erkennen in ihm den Heiland und Erlöser. Ich weiß, wie meine Frau und ich vor langer Zeit mal vor einer großen Krippe im Schaufenster standen. Das war alles wunderbar aufgebaut und da fehlte in der Krippe das Jesuskind. Das war gar nicht mehr da. Meine Frau hatte mich darauf hingewiesen, ich habe das in dem Moment auch nicht bemerkt. Und wahrscheinlich merken viele nicht einmal, wenn es gar nicht da ist. Ich kenne auch viele, viele Weihnachtslieder, da geht es nur noch um Kerzenschein und um Stimmung und Plätzchen. Auch da spielt Jesus keine Rolle mehr. Also entweder wird er überhaupt gar nicht mehr vermisst oder er wird gesehen und nicht als der wahrgenommen, der ist. Und Hanna und Simeon haben ihn als den wahrgenommen, den er ist. Und die Frage ist, wie kann Gott uns vorbereiten, Jesus zu sehen, als den er ist? Und eine, sicherlich nicht die einzige Art, das zu tun, aber eine Art ist, dass Gott Menschen vorbereitet, und auch bei mir war das so, indem er uns aus seiner Güte und Gnade heraus mit unseren nicht gänzlich auf ihn ausgerichteten Leben frustriert. Also ich persönlich kann bezeugen, dass Resignation, Frustration, Traurigkeit über Dinge, wie sie sind, etwas sind, die ich jetzt rückwirkend sagen würde, da hat Gott mir ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Als ich habe ja mal erzählt, wie ich gläubig geworden bin, da bin ich in eine Gemeinde gekommen, eine Baptistengemeinde auch, weil mir jemand sagte, ach, das sind ganz interessante Leute, musst du dir mal angucken. Da bin ich hingegangen. Aber als ich dort war ein paar Mal, da wurde mir klar, dass ich hier Gott begegne. Und zwar war das deswegen so, dass mir das klar wurde, weil ich davor, rede ich ganz selten nur drüber, mindestens ein Jahr eine echte Depression hatte, viele, viele Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich das vorstellte. Ich war wirklich, ich muss sagen, enttäuscht vom Leben. Frustriert, enttäuscht, eine Beziehung, die ich wollte, hat nicht geklappt. Die Zeit der Bundeswehr war auch nicht sonderlich prickelnd. Und ich habe viel, und auch im Studium hatte ich Probleme, Kontakte zu finden. Und da war ich ein Stück weit am Boden. Und ich kann sagen, das hört sich jetzt rückwirkend komisch an, aber ich kann sagen, hier habe ich ein besseres Geschenk bekommen von Gott, als wenn ich zu Weihnachten eine neue Spielekonsole oder sonst was bekommen hätte. Und auch immer wieder neu kann Gott auch dir und mir durch bestimmte Frustrationen, durch Enttäuschungen eine Sehnsucht wecken nach Rettung und Erlösung. Je zufriedener wir hier auf diesem Planeten sind, desto schwieriger wird es uns fallen, Jesus als den zu sehen, den er ist, nämlich als Retter und Erlöser. Wer zufrieden ist, wer glücklich ist, wem alles gelingt, was er nur anfasst, der wird Schwierigkeiten haben, sich nach Rettung und Erlösung zu sehen. Und wer diese Sehnsucht nicht hat, der wird Jesus ziemlich leicht übersehen, denn genau das ist er. Er ist Retter, Erlöser. Er ist gekommen für die Kranken. Wer gesund ist, wird Jesus viel schwieriger finden als ein Kranker. Und Jesus sagt ja auch selber, die Reichen, es ist schwierig für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen. Weil unter anderem, das ist so meine Interpretation, weil der Wunsch nach Rettung und Erlösung nicht so lebendig ist. Und das bietet Jesus immer wieder neu an. Rettung im Sinne, dass er uns heilt von vergangenen Verletzungen, dass er uns hilft, Schicksalsschläge zu bewältigen. Wenn Hannah und Simon über Rettung Israels reden, dann reden sie auch genau davon. Die reden von Beendigung von Knechtschaft, Befreiung auch von Götzen und was auch immer dort alles gewesen ist. Das ist auch das, was für Israel und Jerusalem sie sich gewünscht haben, was auch Gott für Israel und Jerusalem verheißen hat, das verheißt er auch für uns als Individuen. Beistand in Situationen, die uns Angst bereiten, Befreiung aus Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Wenn man an dem Punkt kommt, das ist eigentlich alles sinnlos. Ich mache hier zwar meinen Beruf, aber im Grunde ist das sinnlos. Wen interessiert das? Aus diesen Dingen möchte uns Jesus befreien. Und er möchte uns auch erlösen. Und zwar vielleicht grundsätzlicher Art, wenn wir Jesus noch nicht kennen, dann möchte er uns grundsätzlich von unserer Sünde erlösen. Aber auch für die, die Jesus kennen, möchte er uns immer wieder erlösen von beispielsweise von Bindungen und Lastern, an denen wir hängen. Wo wir immer denken, ach nee, schon wieder habe ich das gemacht. Ich dachte, das hätte ich hinter mir. Jesus möchte uns davon lösen und befreien. Und er möchte auch, dass wir ja diese Knechtschaft dieser Dinge erkennen. Und er möchte uns teilweise, sofern wir nicht Dinge tun, die nicht auf ihn zentriert sind, möchte er uns in diesen Dingen frustrieren. Wenn er gnädig zu uns ist, frustriert er uns in allem, was wir tun, was nicht auf ihn gerichtet ist. Und aus dieser Frustration hin können wir neu wieder uns sehnen nach ihm als Retter und Erlöser. Und das ist genau das, als was er sich uns zeigen möchte. Und wenn wir in der kommenden Adventszeit Jesus entweder zum ersten Mal oder wieder neu als den erkennen, der er ist, nämlich Retter und Erlöser und Heiland, auch persönlicher Heiland, dann können wir einstimmen in den Lobpreis, wie er auch von einem der letzten Repräsentanten des Alten Bundes, nämlich von Zacharias, gesprochen wurde. Dann können wir sagen, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk und auch mich persönlich besucht und ihm Erlösung bereitet und er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids, wie er es verheißen hat. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und wenn wir das so erleben können, das kann ich auch von mir so persönlich bezeugen, wenn ich erlebe, wie Jesus mich erlöst, mich befreit, mir auch hilft, Dinge zu bewältigen, die schwierig sind, dann in dem Maße, wie das geschieht, freue ich mich auch auf die Wiederkunft des Herrn. Früher hatte ich mich da gar nicht drauf gefreut, da hatte ich gedacht, ach, ist gut, wenn Jesus noch nicht wiederkommt, dann habe ich noch Zeit, dies und das und jenes zu machen. Aber ich glaube, je mehr sich ein Herz nach Erlösung sehnt, und auch je mehr ein Herz unzufrieden ist, auch mit Dingen, wie sie hier bei uns geschehen, im sozialen Bereich, im politischen, in vielen, vielen anderen Bereichen, desto mehr freuen wir uns auch auf seine zweite Ankunft. Und diese zweite Ankunft, oder auf die wird auch schon hingewiesen, beispielsweise im Hebräerbrief, da steht es, so wird der Christus zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Also wenn Jesus wiederkommt, dann geht es nicht mehr darum, unsere Sünde zu bewältigen. Das will er schon jetzt tun. Wenn wir uns jetzt zu Jesus bekehren, nimmt er unsere Sünde von uns. Wenn er nochmal wiederkommt, dann führt er uns zu dem Heil, das er uns versprochen hat. Und die zweite Ankunft, die ist im Gegensatz zur ersten und zur persönlichen individuellen Ankunft unübersehbar. Also wenn Jesus nochmal wiederkommt, wird niemand dieses Ereignis verpassen. Und was ich uns für die Adventszeit wünsche, ist, dass wir so einstimmen können, wie Philippus das gesagt hat im Johannes 1. Wir haben den gefunden, ich habe den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben hat, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Das wünsche ich uns für die Zeit. Und selbst wenn wir jetzt Frustration erleben sollten, jeder von uns, der vielleicht eine Zeit der Krise hat, mir ist neulich ein DFG-Antrag abgelehnt worden, wo ich dachte, ach, das ist richtig gut, da habe ich mich reingehängt, dann war ich total frustriert, als mir am Telefon gesagt wurde, nee, sieht schlecht aus, der Antrag wird abgelehnt. Und ich muss sagen, dass ich jetzt rückwirkend auch durch das Vorbereiten der Predigt sagen kann, da war ich total frustriert, aber ich denke, wenn alles das, was ich anfasse, mir gelingt, dann werde ich immer weniger beten und immer weniger Jesus brauchen, immer weniger merken, dass ich abdrifte in mein eigenes Leben hinein und immer weniger mich auf ihn zentriere. Und das wünsche ich uns gemeinsam für die Adventszeit, dass auch wenn es mit teilweise mit Enttäuschungen vielleicht sein muss, weil wir eine andere Sprache nicht so gut verstehen, dass wir dadurch hindurchkommen und aus dem heraus Jesus sehen, als der er uns begegnen möchte, nämlich als Retter, Erlöser und Heiland. Amen.